Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage mit diesen Themen. Das Generalshotel am ehemaligen Ostberliner Flughafen Schönefeld soll in 9 Tagen abgerissen werden. Eine Initiative aus Denkmalschützern und Architekten kämpft weiter für den Erhalt. Bei den Filmfestspielen in Venedig stellte die polnische Regisseurin Agnieszka Holland ihren neuen Film Green Border vor.
That movie speaks about something which is going on the Polish-Belarusian border, because we had the impression that we are first to tell that story and give the justice and give the voice to those who've been silenced and who are voiceless.
Sie habe einen Film über das, was an der polnisch-belarussischen Grenze passiert, gemacht, sagt Agnieszka Holland, um all denen, die zum Schweigen gebracht werden, eine Stimme zu geben. Wir berichten über die Premiere von Green Border und anderen Wettbewerbsfilmen in Venedig und schalten uns später noch nach Tartu in Estland, wo die performativen Künste bei einem großen Festival gefeiert werden. 1947 ließ die sowjetische Verwaltung in Berlin-Schönefeld nah am Flughafen im Ostsektor eine Gästevilla bauen. Nach 1961 diente das Gebäude als Hotel für Staatsgäste der DDR, aber auch prominente Künstler und Sportler wurden dort empfangen. Für städtebauliche Denkmalpfleger ist das sogenannte Generalshotel ein Bau der Superlative aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dass solche Wertschätzung kein Garant für den Erhalt ist, weiß man seit den 1990er Jahren, als mit dem Abriss repräsentativer Bauten aus der frühen DDR begonnen wurde. 9 Tage vor der geplanten Zerstörung des denkmalgeschützten Generalshotels dringt eine Initiative weiter auf ein Abrissmoratorium. Stefanie Herold ist Professorin für urbanes Kulturerbe an der Technischen Universität Berlin. Sie saß heute Abend auf dem Podium im Konferenzsaal des DDR-Museums in Berlin-Mitte. Guten Abend, Frau Herold.
Guten Abend.
Ihre Initiative hatte die Bundesregierung auch zum Gespräch eingeladen. Sie haben ja durchaus einige Unterstützer auf Bundes- und Landesebene. Ist denn Ihre Einladung angenommen worden?
Nein, leider nicht. Insofern war natürlich auch, ist auch der Begriff Diskussionsrunde ein bisschen ins Leere gelaufen, weil tatsächlich eigentlich nur Unterstützer für den Erhalt da waren. Das fanden wir oder finden wir natürlich auch sehr schade, weil im Grunde geht es in erster Linie darum, erstmal den Abriss zu stoppen, um nochmal ins Gespräch zu kommen, um tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, nochmal drüber nachzudenken, nochmal zu diskutieren, was sind eigentlich Notwendigkeiten, was sind Möglichkeiten dieses Erhalts. Und das kann man natürlich nur im Dialog klären. Und wenn kein Mensch da ist, dann kann man diesen Dialog nicht führen. Und das ist tatsächlich etwas, was an vielen Stellen so erlebt wurde und was natürlich inzwischen, finde ich, auch ein bisschen erstaunlich ist, da sich ja wirklich sehr viele offizielle Institutionen und AkteurInnen für den Erhalt oder für zumindest diesen Stopp dieses Abrisses ausgesprochen haben. Also die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Verband für Kunstgeschichte, ICOMOS Deutschland, eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Auf ExpertInnenseite spricht sich dafür aus, inzwischen ja auch der Ministerpräsident von Brandenburg, sodass man sich schon wundert, dass da so wenig Resonanz tatsächlich von Bundesebene entgegenkommt. Das ist, denke ich, schon auch sehr schade und eine verpasste Chance.
Das Generalshotel steht seit 1996 unter Denkmalschutz. Wie gut erhalten ist das 50 Meter breite Gebäude?
Das ist wirklich erstaunlich gut erhalten. Das war für mich selber auch überraschend. Man kommt ja gar nicht so gut an dieses Gebäude heran oder dann noch in das Gebäude hinein. Der Zustand ist herausragend. Wir haben da eine bauzeitliche Ausstattung in großen Teilen erhalten. Das sind nicht nur die Wandverkleidungen aus haltbaren Materialien wie Marmor, die wir da finden. Das ist ja wahnsinnig pompös gestaltet, sehr repräsentativ. Das sind auch historische Wandbespannungen, Vertäfelungen, die Kronleuchter und alles ist vorhanden. Das hängt damit zusammen, dass eine Renovierung zwar geplant war seitens der DDR, die wurde dann aber tatsächlich von der politischen Wende einfach überholt. Und deswegen haben wir da einen fantastischen historischen Zustand, der so natürlich einzigartig ist eigentlich und das natürlich auch nochmal noch bedauerlicher macht, weil wir ein betriebsfähiges Gebäude haben, das dazu noch eine wahnsinnig gut erhaltene historische Ausstattung aufweist.
Ein intaktes Gebäude abzureißen ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Ist das auch skandalös für Sie?
Ja, also das wird auch immer wieder betont. Also gerade auch die Architektenkammer hatte sich ja auch mehrfach eingeschaltet. Auch in der Denkmalpflege spielt das natürlich zusätzlich eine Rolle. Aber dass wir inzwischen auch eigentlich in Bezug auf den Klimawandel verstärkt darüber nachdenken sollten. Und das findet ja auch an vielen Stellen politisch gewollt statt, dass wir eben mit dem Bestand arbeiten und nicht den Bestand abreißen und neu bauen. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher, Erhaltungsgrund eigentlich auch für dieses Gebäude, abgesehen vom Denkmalschutz. Ja.
Sie hatten schon erwähnt, die Marmorwände und Holzvertäfelung, die Bespannung, Originalleuchter und so weiter. Wird denn das alles einmal museal sichergestellt, wenn der Abriss kommt?
Ja, also dazu gibt es Absprachen tatsächlich zwischen dem Bund und auch dem Landesdenkmalamt. Es gibt ja Ausstattungsobjekte, vor allen Dingen von einem sehr bekannten Künstler. Fritz Kühn ist das, ein Metallkünstler, der dort für die Ausstattung zuständig war. Und diese Objekte und teilweise auch ausgewählte andere sollen tatsächlich ausgebaut und dann eventuell museal präsentiert werden. Da stellt sich aber natürlich die Frage, wo werden sie gelagert, wo werden sie gezeigt? Und sie sind natürlich nicht mehr in diesem Kontext erlebbar. Das, im Grunde ist dieses Gebäude eine Art Gesamtkunstwerk und man schneidet ja auch nicht etwas aus einem Bild raus und sagt, das hängen wir jetzt woanders auf. Es fehlt dann einfach auch ein Zusammenhang und so eine gewisse Sinnhaftigkeit. Abgesehen davon, dass es natürlich nicht garantiert ist, dass diese Objekte tatsächlich einen adäquaten Rahmen finden können in nächster Zeit.
Das Gebäude soll ja auch abgerissen werden, weil Abstellplätze für Flugzeuge der Bundesregierung gebraucht werden. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr soll von Köln-Bonn bis 2034 nach Berlin verlegt werden. Besteht da aus Ihrer Sicht und derer, die mit Ihnen streiten für den Erhalt, überhaupt eine Dringlichkeit?
Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist natürlich auch eine Frage der Transparenz der Verfahren. Es ist so, dass ursprünglich ja ein neues Regierungsterminal auch geplant wurde, das ja nun nicht mehr gebaut werden soll. Stattdessen soll das provisorisch gedachte Gebäude, das Interimsgebäude, weiter genutzt werden, was ja im Grunde, finde ich, sehr begrüßenswert ist. Dadurch ändern sich natürlich die Planungen vor Ort aber schon. Und im Grunde könnte man diese Entscheidung, die ja gefällt wurde, tatsächlich, denke ich, zum Anlass nehmen, auch den Erhalt dieses Gebäudes nochmal neu zu überdenken, weil es wird nicht mehr so gebaut werden, wie das damals in diesem Planfeststellungsverfahren, als auch der Abriss dieses Gebäudes beschlossen wurde, geplant war. Das heißt, es wird anders werden und diese Änderungen dann nochmal kreativ im Sinne dieses Denkmals anzuschauen, das, denke ich, wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die auch nicht unangemessen ist, einzufordern, weil im Grunde geht bei einem Denkmal und diesen Status hat das Gebäude nach wie vor nicht darum zu argumentieren, warum es erhalten werden soll, sondern darum zu argumentieren, warum es absolut notwendig ist, dieses Gebäude abzureißen. Und diese Argumentation, die vermissen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen. Da einfach nochmal neue Argumente zu hören, wo wirklich auch gesagt wird, warum ist das in diesem veränderten Planungszusammenhang genau so notwendig und kann man nicht nach anderen Lösungswegen vielleicht nochmal suchen.
Das denkmalgeschützte Generalshotel am Berliner Flughafen BER soll am 14. September abgerissen werden. Nichtsdestotrotz appelliert eine Initiative, zu der die Denkmalschutzprofessorin Stefanie Herold gehört, noch einmal für einen Aufschub. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Herold.
Ich danke Ihnen.
Rainer Werner Fassbinders Karriere als Bühnenautor und Filmregisseur entwickelte sich seit 1966 parallel. Die bitteren Tränen der Petra von Kant kamen 1971 zuerst als Theaterstück auf die Bühne. Ein Jahr später verfilmte Fassbinder das Melodrama mit Margit Carstensen in der Hauptrolle. Eva Mattes spielte die Tochter. Es war ihr Durchbruch als Schauspielerin. Gelegentlich wird der Stoff neu für das Schauspiel bearbeitet, so gerade in Wien, wo Martin Thomas Pesel aus der Premiere im Akademietheater kommt. Guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Im Zentrum des Stücks steht die wohlhabende, sehr erfolgreiche Modeschöpferin Petra von Kant. Verwitwet und geschieden lebt sie mit ihrer Sekretärin in einer luxuriösen Wohnung. Und obwohl Kant einsam ist, erniedrigt sie ihre Angestellte regelmäßig. Ich nehme an, Lilia Rupprecht, die Regisseurin, hält sich an den Plot, der vorsieht, dass die Modeschöpferin sich in ein Model verliebt, mit dem sie durch eine Freundin bekannt gemacht wird. Wie entwickelt sich der Abend von dieser Ausgangssituation weiter?
Ja, kurz erzählt, Petra von Kant verliebt sich in das Model, lädt sie ein, bei sich zu wohnen und lässt sich von ihr an der Nase herumtanzen. Diese Karin nutzt sie komplett aus. Auch, dass Petra sich in sie verliebt hat, ist ihr sofort klar. Sie macht sich bei ihr breit, wird ihr untreu, macht sie eifersüchtig. Und kaum erfährt sie, dass ihr Mann auf dem Kontinent ist, kriegt sie einen regelrechten Freudenanfall und lässt sich von Petra direkt einen Flug in seine Arme buchen. Und dann hat Petra noch Geburtstag, kriegt Besuch von Mutter, Schwester und Freundin, hat einen Nervenzusammenbruch, wirft alle raus und entschuldigt sich bei ihrer Sekretärin, die sie immer so schlecht behandelt hat. Das alles passiert zwar nicht ganz so flott, wie ich es gerade geschildert habe, aber doch so schnell, dass, damit es nicht zu schnell vorbei ist, kurz vor Schluss noch ein retardierender Moment eingebaut wurde, nämlich ein Zusammenschnitt aus zwei Interviews mit Rainer Werner Fassbinder persönlich. Das wird nachgestellt, da spricht er über Beziehungen und setzt das Stück in einen gewissen Kontext. Bis dahin allerdings, also bis zu diesem höchst erfrischenden Auftritt von Nina Sievert in der Rolle des Models Karin, vergeht fast eine Stunde in einer künstlichen, musikalisch untermalten Zähflüssigkeit. Da räumt die Bedienstete erstmal auf, ohne zu sprechen, es ist ja eine stumme Rolle, weckt Petra von Kant langsam, kleidet sie an, dann nimmt die noch ein Jobangebot per Telefon an und schließlich erklärt sie ausführlich ihrer Freundin, warum sie sich jüngst hat scheiden lassen. Und ich glaube, das ist die Szene, aus der sie einen kleinen Ausschnitt vorbereitet haben.
Das ist ganz leicht, was zu bedauern. Und schwerer schon, was zu begreifen. Wen du begreifst, den musst du nicht bedauern. Das kannst du ändern. Dann bedauern soll man höchstens, was man nicht begreift.
Ich sehe schon, dich hat die ganze Sache hart gemacht. Traurig. Harte Frauen waren mir schon immer verdächtig.
Na, das scheint nur hart, weil ich den Kopf benutze. Das scheinst du nicht gewöhnt zu sein, dass Frauen denken.
Du arme Schisch. Ach, Petra, bitte.
Verzeih.
Also die Stimmen klingen so ein bisschen exaltiert zugleich, hört man so Besserwisserei und auch Betulichkeit durch. Fassbinders Inszenierungen hatten ja immer etwas Artifizielles. Er stellte seine Charaktere aus. Macht Lilia Rupprecht das auch?
Bei ihr wird es gewissermaßen noch viel artifizieller. Das liegt zunächst am Bühnenbild. Petra von Kants Wohnung oder auch Atelier ist ja ein weiß verschließter Raum mit großen transparenten Fensterscheiben, bisschen industriell, fast als hätte sie sich in einen stillgelegten Schlachthof einquartiert. Und an die Seiten wird per Video projiziert, was zum Beispiel die Assistentin in der Küche macht, dass sie Tee oder Gin Tonic zubereitet. Außerdem im Raum eine Live-Musikerin mit dem Rücken zum Publikum, die abwechselnd Klavier und Gitarre spielt, einen tollen, sehr atmosphärischen, aber eben auch artifiziellen Score. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir befinden uns im Atelier einer Modeschöpferin. Das heißt, dem Kostümbild von Annelies van Laere kommt hier besondere Bedeutung zu. Das erkennt man auch sofort, auch aus der letzten Inszenierung von Lilia Rupprecht im Akademietheater. Da sind überall Strumpfhosen, nur nicht an den Beinen der Spielerinnen, an Stellen gewickelt, dass sie eine Versehrtheit zum Ausdruck bringen, als hätten die Bekleideten schwere Kopfverletzungen erlitten oder würden einen Banküberfall planen. Und dazu noch andere sehr exzentrische Modeentwürfe. Und gegenüber dieser artifiziellen Ästhetik wird der Text, also werden diese letztlich trivialen Dialoge von Rainer Werner Fassbinder einigermaßen natürlich vom Blatt gespielt. Und dieser Kontrast verleiht dem Abend einen sehr schrägen Charakter.
In Fassbinders Stück treten nur Frauen auf. Spielen in Ruprechts Inszenierung auch nur Frauen?
Nein, es gibt eine Ausnahme. Die Mutter von Petra von Kant wird von Norman Hacker gegeben. Das ist auch nur ein ganz kurzer Auftritt gegen Ende. Und dieses einmalige Genderbending bleibt auch etwas rätselhaft. Es wird nicht wirklich erklärt, stört aber auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese Fassbinder-Interviews drinnen haben wollte und Fassbinder dann doch nicht durch eine Frau darstellen wollte und dann aber eigens für diese hineingeschriebenen Passagen einen eigenen Schauspieler besetzen, war dann doch zu viel. Also hat man überlegt, welche der 6 Frauenrollen kann am unproblematischsten von einem Mann gespielt werden und hat sich für die Mutter entschieden. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber Norman Hacker spielt sowohl Fassbinder als auch diese Mutter ganz wunderbar.
Zum Schluss noch eine kurze Frage, Herr Pesel. Spielt die Handlung eigentlich nur im engen häuslichen Kosmos oder gibt es auch ein Außen? Also wie viel Welt hat überhaupt Platz in diesem Stück?
Ja, das Stück spielt ja ausschließlich, ist ein Kammerspiel in Petra von Kants Räumlichkeiten. Die Außenwelt, von der man immer wieder etwas mitbekommt, ist die der frühen 70er Jahre, die einen heute den Kopf schütteln lässt. Also da werden mit größter Selbstverständlichkeit Flüge von Köln nach Frankfurt gebucht und brieflich Kollektionen bestellt. Und von all dem wird gesprochen, man kann es nicht ganz ernst nehmen. Insofern ist dieses Fassbinder-Stück ja immer noch ein interessanter Beitrag über zwischenmenschliche Beziehungen, aber der Text an sich mit dieser verplauderten Sprache nicht wirklich gut gealtert. Ich weiß nicht, ob der Verlag sich dagegen Straffungen gewehrt hat, aber so eine Konzentration auf die Figurenkonstellationen und auf die Spannungsverhältnisse hätten das, was Lilia Ruprecht mit dem Stoff wollte, vielleicht auch etwas besser zur Geltung gebracht.
Martin Thomas Pesel hat in Wien die Neuinszenierung des Bühnenklassikers Die bitteren Tränen der Petra von Kant gesehen. Besten Dank für die Premierenkritik. Vor 10 Tagen begann mit einer umfassenden Recherche der Süddeutschen Zeitung die sogenannte Flugblatt-Affäre um den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der bestreitet seither, das in seiner Schultasche gefundene antisemitische Hetzblatt auch verfasst zu haben. Er beteuert, er wollte keine Gefühle verletzt haben und geht doch gleich danach in die Offensive, indem er sich zum Opfer einer Kampagne stilisiert. Hubert Aiwanger tat das nicht in den Medien, sondern an dem Ort, an dem er wie ein Schlagerstar bejubelt wird und der konstitutiv für den bayerischen Wahlkampf ist. Das Bierzelt. Also, was geht da eigentlich ab in Gillermoos? Unser Autor Tobias Krone lebt in München, er kennt das Zelt und die Rufe.
Hetzblatt-Vorwürfe, Antisemitismus-Verdacht? Wurscht. Wer das Bierzelt so im Griff hat wie Hubert Aiwanger, braucht gegenüber der Öffentlichkeit eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Außer vielleicht:
Ich danke euch ganz herzlich für diesen wunderbaren Vertrauensbeweis, für diese Rückenstärkung.
Ja, Liebe, Personenkult und ganz große Gefühle. Hubert Aiwanger auf dem Gillermoos frühshoppen und die Frage, was macht diese Magie aus, die von einer politischen Bierzeltrede ausgeht? Erstens ist so ein Bierzelt der ideale Ort, nicht zimperlich zu sein. Sei es unter Zuhilfenahme von rechtem Populismus.
Die Menschen in Bayern mögen keine Denunzianten. Die Menschen in Bayern mögen keinen amerikanischen Wahlkampf, in dem man mit Schmutzkampagnen ruiniert wird.
Sei es mit antipopulistischem Populismus.
Liebe Freundinnen und Freunde, so ein rechtspopulistischer Geisterfahrer darf nicht länger die Hand am Lenkrad des Freistaats Bayern haben.
Ja, auch die SPD versucht es seit Jahren mit dem Thema Anstand in Bierzelten.
Es ist schwierig, aber man kann es trotzdem versuchen,
sagt der Mann von der wackeren SPD-Parteibasis. Ein Blick ins CSU-Zelt dagegen macht deutlich, das wohlgepflegte Ressentiment
arbeiten statt leben, arbeiten statt leben
zündet im Bierzelt weiterhin besser als so ein dahergelaufener Landwirtschaftsminister von den Grünen, neulich in Chieming. Ja, das mit dem gewaltfreien Diskurs, der Demokratie und der Weltoffenheit war ja eine schöne Idee. Aber das Bierzelt verzichtet gern darauf. Denn zweitens, das politische Bierzelt ist immer nur in Bayern möglich. Und Bayern, so sah es schon der alte Horst Seehofer, ist
die Vorstufe zum Paradies.
Und das ist wörtlich zu nehmen. Bayern, das ist immer irgendwie der Zustand vor der Ursünde. Im Bierzelt gibt es klare Aussprache, wuchtige Worte, deftige Reden. Aber doch im Himmelswillen keinen Populismus.
Eloquente, sachkundige Persönlichkeiten, die auch mal den Harmonievorhang zur Seite ziehen.
Glauben Sie einem Radioreporter aus Bayern, der einen beträchtlichen Teil seines Jahreseinkommens damit verdient, den spaßbefreitesten Politikredaktionen der Republik, Zitat, was Launiges mit Klartext aus Bayern zu servieren? Mit rechts hat Bayern eigentlich auch noch nie etwas zu tun gehabt. Nein, in Bayern macht man eben Bauchpolitik. Schaut dem Volk aufs Maul. Und der kleine Mann hat sowieso immer recht, außer er ist links.
Ach, halt doch den Mund, Sie Trottel.
Drittens, Bayern ist für Amerikaner ja immer das eigentliche Deutschland gewesen.
Die halbe Welt frisst und säuft gern bayerisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder?
Diese amerikanische Annahme über Bayern teilt interessanterweise auch das Gros der Deutschen. In dieses Bayern projiziert der Spießbürger die unheilvolle Sehnsucht nach homogener Eintracht. Lauter weiße Menschen in Tracht, die sich die morgendliche Maß Bier für 14,80 leisten können. Und auch wenn einige Stunden nach dem Frühschoppen im Bierzelt herumgetatscht und gerauft wird, dass dagegen das neue Kölner Columbia-Bad wie ein Knabenkonservatorium erscheint, die Welt in Bayern ist für Bildleser einfach aus Prinzip in Ordnung. Nein, liebe KulturpessimistInnen da im Norden, es ist alles ein Missverständnis gewesen. Ja, Hitler und seine Schergen waren damals im Hofbräuhaus, aber auch die Bayerische Räterepublik 1918 begann in einer Bierhalle. Und um alle Zweifel über die absolute Integrität des politischen Bierzelts hinwegzuwischen, hier ein Zitat von Wolfgang Köppen über das Hofbräuhaus der Nachkriegszeit. Das waren nicht die Nazis, die sich da erhoben. Es waren Biertrinker.
Sich mit ein paar Maß Intus die Welt und die Wirklichkeit passend machen, das geht immer. Tobias Krone über das Bierzelt und die ganz großen Gefühle, die Leute auf die Bänke steigen lässt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Die UNESCO hat sich für eine Aufnahme der Sophienkathedrale in Kiew und der historischen Altstadt von Lviv auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes ausgesprochen. Den beiden Kulturstätten in der Ukraine drohe Zerstörung, sagte der Chef des Welterbeprogramms, Lazar Elundu, der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Es habe bereits Angriffe auf die Pufferzonen rund um diese Stätten gegeben, sagte er. Elundus Angaben zufolge wird das Welterbekomitee, das vom 10. bis 25. September in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad tagt, die Entscheidung wahrscheinlich auf der Grundlage von Expertenmeinungen treffen. Diese besagten, dass die Stätten nachweislich in Gefahr seien. Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die UNESCO nach eigenen Angaben Schäden an 270 ukrainischen Kulturstätten festgestellt. Die Kiewer Sophienkathedrale und die historische Altstadt von Lviv stehen seit den 1990er Jahren auf der UNESCO-Welterbeliste. Der Posaunist Konrad, genannt Conny Bauer, wird mit dem Albert-Mangelsdorff-Preis für sein Lebenswerk und seine Verdienste für den Jazz in Deutschland ausgezeichnet. Das gab die Deutsche Jazz-Union bekannt. Bauer sei eine Instanz in Sachen Jazz und improvisierte Musik, so die Jury. Er sei dies in der DDR gewesen und auch im wiedervereinigten Deutschland. Die Jury hob hervor, dass Conny Bauer oft ohne Absprachen auf die Bühne gehe und seine Musik so spontan wie möglich vor dem Publikum entstehen lasse. Bauer wurde 1943 in Halle an der Saale geboren und studierte in Dresden Posaune. In Ost-Berlin spielte er in verschiedenen Bands wie der Modern Soul Band und Synopsis. Der US-amerikanische Musikjournalist John Corbett bezeichnete Bauers Musik als eine der radikalsten originalen Stimmen in der improvisierten Musik. Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister ist wegen des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Wien verhängte eine 2-jährige Gefängnisstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Teichtmeister muss sich außerdem Therapien unterziehen und regelmäßig Drogentests abliefern. Er hatte zehntausende Dateien mit Darstellungen von Missbrauch gesammelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wolfgang Fichtel.
Der Ex-Burgschauspieler, bekannt auch durch viele Hauptrollen im Kino und in Fernsehserien, war vollgeständig. Er bereue ehrlich und aufrichtig und wollte erwischt werden, sagte er vor Gericht. Ein Zurück auf die Bühne werde es nicht geben. Der Fall Teichtmeister hatte großes Aufsehen erregt, nicht nur wegen der Prominenz des Angeklagten. Wer hatte wann Gerüchte gehört und vielleicht zu lang geschwiegen, das wurde und wird in der Wiener Kulturszene heftig diskutiert.
Informationen von Wolfgang Fichtel.
Halbzeit bei den Filmfestspielen von Venedig. Die Hälfte aller Wettbewerbsfilme im Rennen um den Goldenen Löwen wurde dem Publikum am Lido bereits gezeigt. Und nach dem amerikanischen Kino ist es derzeit vor allem das Kino aus Europa, das diese 80. Ausgabe des Festivals dominiert. Patrick Wilinski ist unser Filmkritiker am Lido. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland hat mit Green Border einen Film über Menschen gedreht, die versuchen, über die grüne Grenze nach Europa zu kommen. Werden sie aufgegriffen, kommt es zu illegalen Pushbacks. Flüchtende werden oft mehrmals über die Grenzen hin und her geschoben. Wie erzählt Agnieszka Holland von dieser bitteren Realität?
Naja, es ist ein multiperspektivischer Film geworden, der unterschiedliche Protagonisten hat und beginnt mit einer syrischen Familie, die über die belarussische Grenze nach Polen und dann weiter zum Bruder des Vaters nach Schweden möchte. Und mit ihnen erleben wir quasi in Echtzeit die Gewalt dieser Pushbacks, wie die Gewalt der Grenzpolizisten diese Familie verletzen, auseinanderreißen. Später kommen aber im Film noch andere Figuren dazu, unter anderem ein Grenzsoldat aus Polen, der seine Taten nochmal reflektiert, weil seine Freundin gerade schwanger ist. Eine Gruppe von Aktivisten, die in den Wäldern den Verletzten helfen und auch eine Psychologin, die eher zufälligerweise Teil dieser Gruppe wird und dadurch ihr Leben auf den Kopf stellt. Man kann also sagen, dass Agnieszka Holland mit einem epischem Atem erzählt von diesen Schlagzeilen, die uns eigentlich umgeben und diese menschenunwürdige Situation mit Gesichtern füllt. Und das ist hier ziemlich gut gelungen, das ist gut geschrieben, gut inszeniert, vor allem, weil es sie sich moralisch nicht einfach macht. Es gibt keine leichten Schuldigen in dieser Situation. Es ist die Situation, die sie anprangert.
Der Film feierte nun in Venedig seine Premiere, aber in Polen meldet sich der Justizminister zu Wort und vergleicht den Film mit Nazi-Propaganda. Das ging heute durch die Nachrichten, was ja nur bedeutet, dass er abwehrt. Aber unabhängig von dem politischen Ressentiment, das Agnieszka Holland bei einigen Politikern erwartbar auslöst, kann man das Engagement, das ihren Film trägt, das ihm zugrunde liegt, als politischen Aktivismus bewerten?
Ja, das ist etwas schwer. Also, dass Agnieszka Holland nach diesem Film in Polen Probleme haben wird, das war allen klar. Dieser Film ist auch ohne polnische Filmförderung entstanden, quasi als Guerilla-Aktion gedreht. Keiner wusste überhaupt, dass sie diesen Film da dreht. Man muss aber wissen, dass Agnieszka Holland immer über dieses Thema Filme gemacht hat. Vor 30 Jahren machte sie Europa Europa über die Zustandsbeschreibung eines Kontinents, der gerade nach dem Fall der Mauer so eine Art Zukunftsvision hatte. Und da war Agnieszka Holland und sagte, Moment mal, wir müssen wissen, woher wir kommen. Ja, Europa ist die Wiege der Zivilisation, der Kultur, gleichzeitig der Unort schlechthin, wo die größten Gewaltverbrechen der Menschheitsgeschichte vollübt worden sind. Und genau dahin kehrt sie ja wieder zurück mit dem Film. Sie hat eine klare Sprache gefunden für unsere Gegenwart. Da geht es nicht nur um Polen oder Belarus, da geht es um ganz Europa. Und diesen Film sollten sich auch Politiker unter anderem in Brüssel ansehen, denn er spricht davon, letztendlich welche Art von Migrationspolitik wir wollen und wie das Europa in den nächsten Jahren prägen wird. Ja, es ist ein politischer Film, aber kein fingerzeigender Aktivismus.
Der zweite Wettbewerbsfilm des Tages heißt Enea und kommt aus Italien. Gedreht hat ihn Pietro Castellitto, der als Schauspieler bekannt ist. Wovon erzählt der 31-jährige Filmemacher?
Es ist im Grunde eine Coming-of-Age-Story eines bürgerlichen Teenagers aus Rom, der lebt in den edelsten Kreisen. Seine Eltern sind unglaublich reich und zusammen mit seinem Kumpel langweilt er sich. Und weil er sich so langweilt, beginnt er Kokain zu verkaufen und irgendwie diesem gelangweilten reichen Leben etwas entgegenzusetzen. Das bietet ja eigentlich erstmal viel Sprengkraft, auch um über diese elitäre Gesellschaft zu philosophieren, ihm vielleicht auch so einen Sprengsatz drunter zu legen. Aber so wie Castellitto das inszeniert, ist das sehr behäbig. Vor allem, weil er nicht wirklich Bilder für die Einsamkeit Vergangenheit dieser Jungs findet. Er findet Bilder für rauschhafte Partys, Sex und Drogen, aber das kann das italienische Kino seit Fellini ja sehr gut. Und leider reiht sich dann Enea für mich übrigens ein in eine Reihe von enttäuschenden italienischen Beiträgen, die dieses Jahr in Venedig zu sehen waren. 6 Filme im Wettbewerb, da hätte man meinen können, das italienische Kino präsentiert sich besonders stark. Es ist aber ziemlich schwach und ich finde, dass Enea auch da eher so ein Ausfall im Wettbewerb war.
Wie, Patrick Wilinski, kann sich denn das europäische Autorenkino insgesamt gegen die amerikanische Präsenz auf dem Lido behaupten?
Ich würde sagen, sehr gut. Also der Film von Agnieszka Holland ist sehr stark, auch in seiner Eigenständigkeit und auch in seiner Wachheit, ja, wie er unsere Zeit ins Auge blickt. Der Franzose Bertrand Bonello zum Beispiel mit seinem verrückten Film La Bête, wo es um das Ausbleiben von Gefühlen in einer fernen Zukunft geht, der macht da viele Zeitsprünge. Ein sehr komplexer, verrückter Film über Ideen, über Kinoideen. Das sind wunderbare Beispiele dafür, wie sich europäische Autorenfilmer mit Welt, mit Realität, mit Gegenwart auseinandersetzen. Das amerikanische Kino war dagegen ein bisschen generisch, ein bisschen verhaftet in alten Mustern bislang, wobei ich ganz ehrlich sein muss, der Film Priscilla von Sofia Coppola über die Liebe der jungen Priscilla Presley zu Elvis Presley hat mir schon ganz gut gefallen. Denn Sofia Coppola, eigentlich auch eine europäische Autorenfilmerin, wenn wir so wollen, findet wunderbare Bilder für diese Einsamkeit dieser jungen Frau, die in Graceland fast wie eine anwesende kleine Puppe behandelt wird von allen. Das ist schon auch ein starker Film geworden. Dennoch würde ich sagen, das europäische Kino traut sich einfach mehr dieses Jahr in Venedig.
Woody Allen ist nach Venedig gereist. Er zeigte seinen 50. Spielfilm außerhalb des Wettbewerbs. Der Titel heißt Coup de Chance, also das könnte man vielleicht mit Glückssträhne übersetzen, und ist komplett auf Französisch gedreht. Das hat Allen vorher ja noch nie versucht. Überträgt sich der typische Woody Allen-Humor auf die Geschichte?
Na, ich würde sagen, teils, teils. Also es ist aber auch wirklich einer der interessanteren Woody Allen-Filme der letzten Jahre und er erzählt ja im Grunde wie immer davon, dass unser Leben nicht vorhersehbar ist. Wir sind ausgeliefert dem Zufall, dem Schicksal. Hier erzählt er das anhand einer Millionärsgattin, die ihren alten Schulfreund wiederfindet und sich in ihn verliebt, der gerade einen Roman schreibt, der verarmt ist und sie fragt sich, vielleicht ist das ja das Leben, das ich eigentlich haben wollte. Was sie vergisst, ist, dass sie einen Ehemann hat, der sehr, sehr neidisch wird und plötzlich anfängt, Mordgelüste zu entwickeln. Und Woody Allen erzählt das wie immer mit seiner üblichen Lakonie, auch mit seinem üblichen Humor, mit seiner sehr schönen Kamerareise, die er uns mit sehr schönen Lichteffekten Paris nochmal anders zeigt, als wir es sonst kennen. Das ist eigentlich manchmal zu vorhersehbar für einen Film, der sehr viel darüber spricht, dass alles nicht vorhersehbar ist. Aber trotzdem ist das wieder ein klassischer Woody Allen-Film geworden und man freut sich ja, dass er für seinen 50. Film nichts von seinem üblichen Charme verloren hat.
Halbzeit in Venedig. Patrick Wilinski berichtet für uns vom 80. Filmfestival. Spätestens am Samstag, wenn der Goldene Löwe vergeben wird, hören wir Sie wieder. Bis dahin einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Estland grenzt an Russland und macht politisch immer wieder mal Schlagzeilen durch ein gemeinsames Militärmanöver mit der NATO oder die Absichtserklärung, die baltischen Nachbarn und Polen in jeder Hinsicht zu helfen, sollten diese ihre Grenze zu Belarus schließen. Ungeachtet dieser Grundspannung findet in Tallinn und Tartu gerade zum 9. Mal der Estonian Showcase statt. Der Showcase ist das Festival der zeitgenössischen performativen Künste und Teil des größten estnischen Theaterfestivals Drama. Meine Kollegin Ute Büsing erreichen wir im neuen Theater Tartu. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Tartu.
Sie haben gerade die Performance Only Rivers Run Free gesehen. Um was geht's dabei und hat Ihnen die Inszenierung gefallen?
Ja, also im neuen Theater Tartu war eher so das Aftershow-Programm, das Get-Together. Was wir gesehen haben, war in der Comp Factories Event Center, das ist eine ehemalige Kampffabrik, das war ein mitreißendes Musiktheaterstück, fast ohne Worte. Also 8 begnadete Akteure haben neben professionellen Instrumenten auf Alltagsgegenständen in einer ziemlich zugemüllten Wohnung Geräusche und Musik gemacht, wirklich brillant. Das war anarchisch, das hat mich so an Christoph Marthaler an der Fibrock-Abende erinnert, weil eben doch auch sehr genau getimt. Und die meisten Akteure, die kennen sich vom legendären Theater No 99, das gab es bis 2017. Und jetzt stiften sie eben Gemeinschaft und das ist gerade richtig zum Auftakt dieses alljährlichen Drama-Festivals am Standort Tartu, diese 100.000 Einwohnerstadt, die ja Kulturhauptstadt Europas 2024 wird, ist eine Studentenhochburg. Sie beherbergt zum Beispiel die älteste Universität Nordeuropas. Und hier trifft neobarocke Altstadtarchitektur auf Aufbruchstimmung. Also es gibt das Estnische Nationalmuseum auf einem früheren Militärflughafen und eine riesige Kreativfabrik, wo zu Sowjetzeiten geheime U-Boot-Teile produziert wurden. Also man kann fast so sagen, oder das ist mein Eindruck, belastete Pflaster werden zu Multifunktionskulturbauten. Das scheint so ein bisschen ein estnisches Credo zu sein.
Sie haben gestern schon 4 Produktionen in der Hauptstadt Tallinn gesehen. Nehmen die Performances eigentlich das politische Klima nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf?
Also nicht so unmittelbar, aber es ist schon auffällig überall im Stadtbild die große Solidarität mit der bedrohten Ukraine. Das gibt es auch in Gesprächen mit Schauspielerinnen und Schauspielern und Regisseuren und Regisseurinnen. Überall prangen Banner und Fahnen. Vor der russischen Botschaft in Tallinn, die ist im Herzen der Altstadt, ist ein ständiger Protestparcours aufgebaut, eines der ersten Theater, die wir gestern besucht haben. Der kleine Canuti-Gildi-Saal, den es schon seit 23 Jahren gibt, der liegt gleich gegenüber. Also da gibt es dann sozusagen auch ein Vis-à-vis und eine Beteiligung auch an den Aktionen, die dort stattfinden. Am dezidiertesten unter den bisher von mir gesehenen Arbeiten gegen den Krieg gerichtet ist Macbeth. Das ist eine stets ausverkaufte Koproduktion des estnischen Dramatheaters mit dem Nationalen Sinfonieorchester. Der auch in Deutschland bekannte estnische Regisseur Tiit Ojasoo hat diesen bildstarken Reigen mit in Szene gesetzt. Und der war eben, da schließen sich dann auch ganze Schaltkreise, früher künstlerischer Leiter des eben erwähnten Theater 99. Wir haben von diesem Macbeth eine Filmaufzeichnung gesehen. Also die Theatervorstellungen sind bis weit zum Jahresende immer ausverkauft.
Estland hat ja nur 1,3 Millionen Einwohner. Sie haben gesagt, die Theatervorstellungen sind ausgebucht bis Jahresende. Es wurden 900.000 Theaterbesuche im Jahr gezählt. Das bei der Einwohnerzahl. Ja. Also die Leute lieben das Theater. Wie gemischt ist das Publikum beim Estonian Showcase?
Bei dem Showcase ist es überwiegend sehr jung und an neuen Ausdrucksformen interessiert, denn er richtet sich so als eine Art Schaufenster für die Welt, gezielt auch an internationale Gäste, die bereits zum Beispiel Co-Produktionspartner sind oder werden könnten. So haben wir zum Beispiel mit Cow Body, Oh Wow, It's You, gestern eine Produktion weiblicher Selbstermächtigung gesehen. Die wurde vom Fonds Darstellende Künste und Neustadt Kultur gefördert, weil die Darstellenden eben zum Teil in Berlin leben und am hochschulübergreifenden Zentrum Tanz studiert haben. Insgesamt kann man sagen, Theater wird vom estnischen Kulturministerium massiv gefördert. Insgesamt gibt es 65 staatliche und private Theater- und Opernhäuser und sonstige Spielstätten. Und auch die Städte lassen sich nicht lumpen. Gestern durften wir das Viimsi Artium bestaunen. Das ist ein mit 16,5 Millionen aus dem Stadtsäckel vor einem Jahr fertiggestelltes Multikulturhaus zwischen Wald und Meer mit 3 Sälen, in denen Spitzenkräfte und Laienensembles gleichermaßen ihren Platz finden sollten. Beim Showcase sahen wir dort eine weitere weibliche Selbstermächtigungstanzshow rund um den Zwerg, dieses betonte Po-Wackeln. Das Stück schwankte zwischen starken Aussagen zur Dekolonialisierung weiblicher Körper und dann doch eher weichgespülter Körpererkundung mit Publikumsbeteiligung.
Was, Ute Büsing, steht denn in den nächsten Tagen noch auf Ihrem Programm?
Also morgen sehen wir noch einige Produktionen in Tartu mit bezeichnenden Namen wie Teile und Herrsche oder Schreibox, sowohl im Neuen Theater als auch im Studentenclub von Tartu. Und wir sehen auch The Myth Last Day. Das ist ein Stück, das als beste estnische Performance 2022 ausgezeichnet wurde. Am Donnerstag geht es dann wieder in die Hauptstadt Tallinn. Und dort findet zum ersten Mal auf einer estnischen Theaterbühne Theorem von Pier Paolo Pasolini statt. Und zwar im estnischen Dramatheater. was auch den Macbeth mitproduziert hat. Das blickt auf eine lange Geschichte seit 1924 zurück, beschäftigt 37 Schauspieler und 5 ständige Regisseure, stemmt 10 Premieren im Jahr und hat 20 Stücke im Repertoire. Also ich bin sehr gespannt, wie dieser Pasolini dort umgesetzt wird.
Dann noch eine gute, entdeckungsreiche Zeit in Tartu und Tallinn, wo bei der 9. Ausgabe des Estonian Showcase die performativen Künste gefeiert werden. Tartu wird dann im kommenden Jahr Kulturhauptstadt Europas sein. Ute Büsing haben wir in Tartu erreicht. Danke für Ihre Schilderung.
Ich bedanke mich sehr. Es macht Spaß.
Die Kulturseiten vom 6. September, die hat Gregor Sandor für Fazit gelesen.
Ich tue gerne Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie nicht kann, erklärt Anna-Sophie Mutter im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Sie bezieht sich damit auf moderne klassische Musik, von der sie herausgefordert werden will, wie sie Manuel Bruck erzählt. Bei toten Komponisten vermute ich nur, gebe mein Bestes, kann aber nie sicher sein, ob genau das gewollt war. Jörg Wiedmann kann ich einfach eine SMS schicken und ehrlich gesagt, auch ich freue mich, wenn sie toll finden, was ich anzubieten habe. Allerdings, so macht die Violinistin klar, hat sie sich auch einen Stand erarbeitet, der ihr erlaubt, zeitgenössische Musik im Programm einzufordern. Früher musste ich noch stärker darum kämpfen. Als meine Kinder noch kleiner waren, konnte ich dann so manchem störrischen Veranstalter sagen, fein, dann bleibe ich eben zu Hause bei der Familie. Das ist auch heute noch mein Mantra, wenn jemand meine vorgeschlagenen Programme so gar nicht akzeptieren mag, dann gehe ich eben wandern. Diese Haltung kann sich natürlich nicht jeder leisten und manchmal muss man eben auch Krach machen und sich einmischen, so wie Lukas Rietschel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Sachsen wird nächstes Jahr die Demokratie verteidigt, auch in Thüringen und Brandenburg, darunter wird das nichts. Mit diesen Worten legt der in Görlitz lebende Schriftsteller los und poltert weiter: Was, wenn die Enttäuschung in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft nichts mit dem kolportierten Schmerz über den Verlust einer alten Welt zu tun hat, sondern mit dem Ausbleiben der erhofften demokratischen Partizipation? Aber Rietschel bleibt nicht nur bei Fragen und Analysen, sondern gibt auch Antworten, wie genau denn die Demokratie zu verteidigen ist. Zum einen fordert er, die AfD und jede mögliche Nachfolgebewegung zu verbieten. Eine Demokratie, die sich nicht gegen Akteure wehrt, die ihre Auflösung planen, ist mindestens naiv. Außerdem möchte Rietschel auch die Demokratie selbst umgestalten. Für ihn braucht es langfristig eine Umstrukturierung der Stadt- und Kreistage zu Parlamenten, deren Mandate per Losverfahren verteilt werden. So würden Bürger, ähnlich wie Schöffen heute schon in der Justiz, direkt zum Regieren gebracht, ohne in einer Partei sein zu müssen. Oder wie es Rietschel in der FAZ ausdrückt, einmal im Leben für 4 Jahre Teil eines parlamentarischen Gremiums sein und über die unmittelbaren örtlichen Problemlagen zu verhandeln, ist für die demokratische Selbstermächtigung und die Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen nur gewinnbringend. Vielleicht sollten diese Vorschläge des 29-jährigen Schriftstellers auch gleich für Bayern mitgedacht werden, denn nach dem Aiwanger-Skandal scheint auch hier die Demokratie bedroht. Bei den Stammtischreden im Bierzelt fällt es manchem schwer zu sagen, ob man nun bei der CSU ist, bei den Freien Wählern oder doch bei der AfD. Da kann man schon mal den demokratischen Kompass verlieren oder, wie Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung fragt, wo verflixt ist Gilamoos? Fakt ist, auf diesem Volksfest hat Friedrich Merz behauptet, nicht Kreuzberg sei Deutschland, sondern Gilamoos ist Deutschland. Da war die Verwirrung nördlich der Isar natürlich groß, aber Sonja Zerki gibt gerne Nachhilfe. Gilamoos sei gar keine Stadt, sondern nur ein Volksfest. Es findet in Abensberg bei Regensburg statt und so die SZ-Autorin: Kreuzberg oder Kreuzberg, wie Merz es nennt, zeigte in der Bundestagswahl verblüffend ähnliche Trends wie Abensberg. Hier wie dort haben die Grünen hinzugewonnen, Union und AfD verloren. In der Taz grölt Uli Hannemann eventuell ironisch dem ahnungslosen CDU-Vorsitzenden hinterher: Von Kreuz bis Abensberg wehren sich jeden Tag hart trinkende Menschen gegen Versuche, unsere Biernation zu spalten. Vielleicht ist, nüchtern betrachtet, der Vorschlag von Lukas Rietschel, Politiker in Zukunft auszulosen, ja tatsächlich die Lösung.
Same kind of people zur Musik der Kölner Band Bukahara verabschiedet sich. Sigurd Brinkmann, eine angenehme Nacht wünsche ich.